Sehr schön. Von meiner Seite auch herzlich willkommen und schön, dass ihr euch den Weg hergefunden habt, trotz der Hitze. Genau, jetzt passt mein Bild nicht so ganz zum Wetter, ehrlich gesagt. Da sehen wir uns gerade eher danach. Ihr wart bestimmt schon mal im Nebel unterwegs, oder? Vielleicht hier im Odenwald, in Bergen, an einem Herbstmorgen. Manchmal kommt es auch relativ plötzlich, dass man den Weg vorher klar gesehen hat und zack, keine 10 Meter weit. Beim Autofahren auch nicht sehr angenehm. Das Komische ist ja eigentlich, dass der Weg immer noch da ist, aber wir sehen ihn nicht. Und das verunsichert uns ganz schön. Ähnlich erleben viele Menschen einen schweren Verlust. Nach dem Tod von einem geliebten Menschen, nach einer Diagnose, nach dem Ende von einer Beziehung, nach einem Schicksalsschlag. Man weiß oft gar nicht mehr, wie das Leben weitergehen soll. Die Zukunft liegt im Nebel. Vielleicht geht es einigen von euch heute auch gerade so. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich so ein Bild in einem Podcast gehört, das habe ich irgendwie mitgenommen. Und zwar, das ist dieser Nebel und das manchmal aber ein Geländer auftaucht. Und zwar, ein Geländer nimmt den Nebel nicht weg. Es zeigt mir auch nicht den ganzen Weg, aber ich kann mich dran festhalten und Schritt für Schritt weitergehen. Und das beschreibt, finde ich, ganz gut, dieses Bild beschreibt ganz gut, finde ich, wie Gottes Trost funktioniert. Wir haben nicht den ganzen Weg vor uns, aber es geht so Schritt für Schritt weiter. Es ist nicht so eine schnelle Lösung, sondern eher ein Halt, der uns gegeben wird. An der Stelle möchte ich kurz beten. Vater im Himmel, du weißt, wie es uns geht und ob wir gerade im Nebel sind oder ob wir Menschen kennen, denen es gerade so geht. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du zu uns sprichst, dass wir so ein Geländer an die Hand bekommen, dass wir dann einen Schritt weiterkommen und dass wir deinen Trost weitergeben können. Amen. Ein Mensch, dessen Zukunft ebenfalls völlig im Nebel lag, war der Apostel Paulus. Zu seiner Geschichte kommen wir dann gleich. Wir machen jetzt mal eine kurze Rückblende. Das ist in Wirklichkeit gerade Teil 2 von der Mini-Predigtreihe zum Thema Trauer. Trost, was trägt durch schwere Zeiten, das ist unser Thema heute. Also, was ist das Geländer für uns? Und im Mai ging es eher um diesen Trauerprozess. Also, was passiert bei der Trauer? Und der Ausgangspunkt war die Bibelstelle, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Und es sind ja zwei krasse Gegensätze zwischen Trauer und Leid auf der einen Seite und Shalom und Glück auf der anderen Seite. Und Jesus bringt die zusammen mit Gottes Trost. Und damit beschäftigen wir uns heute dann noch. Wir haben halt auch gesehen, dass Trauer viel häufiger ist, als wir das so denken, sondern es kommt ja nach jedem Verlust vor, wenn wir irgendwas verlieren, ob das Gesundheit ist oder Heimat oder eine Beziehung oder auch ein Traum oder eine Zukunft, die wir uns anders vorgestellt haben. Deswegen trifft dieses Thema eigentlich jeden von uns. Und Trauer ist keine Krankheit und keine Schwäche, sondern es ist die gesunde Reaktion von einer Seele, die geliebt hat und die jetzt lernen muss, mit einem schmerzlichen Verlust zu leben. Und schließlich haben wir gesehen, Gott lässt uns nicht in dem Prozess allein. Er ist die Quelle allen Trostes. Der Trost beginnt nicht erst dann, wenn alles wieder gut geworden ist. Er beginnt mitten im Schmerz. Trauer und Trost gehören zusammen. Es sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Also wenn das ein Thema für euch ist, ich empfehle euch sehr, den ersten Teil nochmal anzuschauen oder anzuhören. Wir gehen heute noch einen Schritt weiter. Wie sieht jetzt dieser Trost konkret aus? Was trägt einen Menschen, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr reichen? Paulus hat sich mit der Frage nicht nur in der Theorie auseinandergesetzt, sondern er hat sie selbst durchlebt. Wenn wir an Paulus denken, ist es oft eher wie diese Marmorstatue, dieser Held, unerschrocken, Gemeindegründer, predigt, erzählt Königen, was er denkt. Paulus hatte aber auch eine andere Seite. Er kannte auch tiefe Krisen. Im 2. Korintherbrief öffnete er gleich zu Beginn sein Herz. Offenbar lag hinter ihm eine Krise. Man weiß nicht so genau, was es war. Vielleicht war es dieser große Aufruhr in Ephesus gegen ihn und seine Begleiter. Könnte auch eine Krankheit gewesen sein. Vielleicht war es auch eine Gefangenschaft, von der nicht so viel gesagt wird. Jedenfalls schwebt er offensichtlich in Lebensgefahr. Paulus schreibt: Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir wurden übermäßig schwer belastet, über unsere Kraft hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Also das ist keine so eine kleine Erschöpfung und ein Durchhänger. Er sagt, es war mehr, als ich tragen konnte. Er geht noch weiter. Wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Also er hat wirklich gedacht, das war's. Ich komme nicht mehr lebend raus. Spannend finde ich an der Stelle, dass Paulus jetzt nicht seine Verzweiflung verschweigt und sagt, naja, der große Glauben und dann ist die Angst weg. So, sondern er steht ja wirklich dazu. Er sagt, es war so schlimm, wir haben echt nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und auch interessant ist, wie Paulus diesen Brief anfängt im 2. Korinther 1, 2-3 Verse vorher. Da fängt er an mit: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Also offensichtlich kam er ja aus der Krise raus und aus dem Problem, was auch immer es war. Aber er erzählt nicht als erstes, hey, es war Gott, der mir eine Lösung geschenkt hat, der mich gerettet hat. Das ist gar nicht seine erste Bezeichnung, sondern er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes. Also er hat Trost erfahren in der Situation. Die war nicht gleich weg, die Situation. Später war sie offensichtlich gelöst, aber das, was seine tiefste Erfahrung war, war der Trost. Und es geht dann noch weiter mit: In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. In diesem kurzen Abschnitt kommt viermal das Wort Trost oder Trösten vor. Insofern ist vielleicht interessant, was Trost ist und was ist es vielleicht nicht so. Paulus nennt Gott nicht den Gott der schnellen Lösung, sondern Gott allen Trostes. Das griechische Wort Paraklesis, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, heißt jemanden an seine Seite rufen. Das ist ein Beistand. Trost beginnt also nicht mit einer Erklärung oder einer Antwort, sowas Kognitivem, sondern mit Nähe. Deshalb wird der Heilige Geist im Johannesevangelium der Beistand, der Paraklet genannt. Ist der, der an unserer Seite bleibt. Das bestätigen übrigens auch psychologische Studien. Also wenn man schweren Verlust erleidet, dann helfen einem so kognitive Sachen überhaupt nicht. Das Gehirn steht völlig unter Stress, man ist unter Schock. Und dieses so nette Sätze wie, das wird schon wieder, du musst jetzt nach vorne schauen, das greift überhaupt nicht. Habt ihr bestimmt alle selber schon mal erlebt. Sondern wahrer Trost sieht anders aus. Er setzt sich neben den Leidenden, er schafft einen Schutzraum für die anderen, er hält den Schmerz aus, er muss nicht sofort erklären. Und wenn du jemanden tröstest, musst du nicht die Ursache vom Leiden beseitigen. Das geht ganz, ganz selten. Wenn, ist schön. Sondern eigentlich bewirkt der Trost, dass man weniger am Leiden leidet. Also es ist ein bisschen wie, wenn jetzt ein Kind sich das Knie aufschlägt und dann krabbelt es bei der Mama auf den Schoß das Knie tut genauso weh wie vorher. Das ist völlig egal. Die Ursache vom Leid ist nicht weg, aber das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis, nicht alleine zu sein, wenn es weh tut. Insofern, Trost mildert das Leiden am Leiden, unabhängig von der Ursache. Genau, wir sehen diesen Trost auch sehr schön bei Hiob. Da kommen Hiob ist im Alten Testament eine Geschichte, ein Mann, der alles verloren hat, Kinder, Familie, Hab und Gut. Und seine Freunde kommen und setzen sich 7 Tage lang zu ihm und schweigen. Sind einfach nur bei ihm. Erst als sie anfangen zu erklären und zu theologisieren, wird es schlechter. Dann endet ihr Trost. Also man kann daraus lernen. Genau, also im Grunde, der Nebel ist noch da, aber ich bin nicht mehr alleine. Gott schenkt mir ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und dann Schritt für Schritt geht's weiter. Und so hat Paulus Gott erlebt. Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Was bewirkt Gottes Trost? Also Gott tröstet, sagt Paulus. Und er beschreibt aber auch, was dieser Trost in seinem Leben bewirkt hat. Er beschreibt erst, dass sie dem Tod ins Gesicht sehen. Wir dachten bei uns, zum Tode verurteilt zu sein. Und dann kommt aber eine Wendung. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also, auf diese Weise haben wir gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist auch sehr spannend. Also ich finde es sehr spannend, wie das Paulus beschreibt, ehrlich gesagt. Er sagt eben nicht, die Krise hat mich stärker gemacht, ich habe jetzt mehr Stressbewältigungsstrategien und sowas. Das mag alles sein, ist Paulus aber nicht so wichtig. Er hat eigentlich den Punkt, ich habe gelernt, wem ich vertrauen kann, welcher Person. Und also solange unser Leben funktioniert, finde ich, da läuft es dann weiter, wir denken, wir haben alles im Griff. Wir fahren mit unserem Premium-Fahrrad von Riese und Müller durch die Gegend. Wir haben unser kleines Werkzeugköfferchen dabei und denken, jo, alles gut. Und dann haben wir vielleicht einen Platten oder so. Und dann, ja, okay, ist nervig, aber kriegen wir hin und fahren weiter. Und dann kommt irgendwann aber eine Panne und wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann stehen wir da. Und dann stellt sich eine ganz andere Frage. Wen rufst du an? Und jetzt stellen wir uns gerade mal kurz vor, wir wären befreundet mit den Gründern von Riese und Müller, also Markus Riese und Heiko Müller, und wären so dicke. Dann wären das doch die Ersten, die wir anrufen würden, wenn wir ein echtes Problem mit unserem Fahrrad haben. Ja? Und das wären die Personen unseres Vertrauens. Das heißt, genau darum geht es Paulus. Wenn wir in eine existenzielle Krise geraten, reichen oft nicht unser kleines Werkzeugköfferchen. Und in der nächsten Krise haben wir vielleicht noch einen Schraubenschlüssel mehr. Das mag schon sein, das ist schon gut. Aber wenn es wirklich existenziell ist, dann ist es die Frage, wem vertraust du? Natürlich brauchen wir Menschen, die uns zur Seite stehen. Unbedingt. Familie, Freunde, vielleicht auch eine professionelle Begleitung. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir haben gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus hat erfahren, ich muss es nicht selbst tragen, ich darf mich an Gott halten. Und er sagt, es ist der Gott, der die Toten auferweckt. Es ist nicht so ein zufälliger Zusatz, sondern wenn Gott sogar den Tod überwinden kann, dann ist selbst der größte Verlust nicht das Ende der Geschichte. Wir würden ein neues Fahrrad von unseren Freunden bekommen. Christliche Hoffnung bedeutet deshalb nicht, dass alles wieder so wird wie früher. Sie bedeutet, dass Gott unsere Geschichte weiterführt. Selbst dort, wo wir nur noch das Ende sehen. Das ändert nicht immer unsere Gefühle, aber es verändert den Boden, auf dem wir stehen. Und vielleicht geschieht dann etwas Überraschendes. Nicht, weil wir uns besonders anstrengen, sondern weil wir getragen werden. Da ändern sich vielleicht unsere Prioritäten. Sachen, die uns vorher super wichtig waren, verlieren an Relevanz. Was selbstverständlich war, ist es vielleicht nicht mehr. Was dich vielleicht vorher furchtbar aufgeregt hat, verliert auch an Bedeutung. Und dafür bekommt das, was wirklich trägt, ein neues Gewicht. Nicht, weil Leid was Gutes wäre, sondern weil Gott selbst Leid gebrauchen kann, um unser Vertrauen tiefer in ihm zu gründen. Und Trost will weitergegeben werden. In allen Schwierigkeiten, sagt Paulus, tröstet er uns. Bei Luther steht: in aller Bedrängnis tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Damit wir, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Dieses kleine Wörtchen "damit" ist entscheidend. Gottes Trost hat auch ein Ziel. Es endet nicht bei uns, was ja schon ganz nett wäre, aber es fließt weiter. Paulus sagt nicht: ich bin ein Experte für Leid, ich kenne jetzt die Antwort auf jede Frage. Nee, er sagt: ich kann andere begleiten, weil ich selbst begleitet worden bin. Und vielleicht sogar ist es sogar die glaubwürdigste Form des Trostes. Nicht perfekte Worte und Erklärungen, sondern ein Mensch, der sagen kann: ich kenne den Weg, ich weiß, wie dunkel es werden kann. Und ich habe erlebt, dass Gott mich nicht losgelassen hat. Vielleicht ist es überhaupt Gottes häufigster Weg zu trösten. Nicht so spektakuläre Wunder, sondern durch Menschen. Menschen, die zuhören und schweigen können, ohne alles erklären zu müssen. Menschen, die selbst erfahren haben, was es heißt, im Nebel ein Geländer zu finden. So wird Gottes Trost weitergegeben. Wie eine Kerze, die eine andere anzündet, ohne dass sie selber dabei dunkler wird. Es wird nur für alle heller. Genau deshalb wollen wir heute nicht nur hören, was Paulus erlebt hat, sondern was auch Menschen aus unserer Gemeinde erlebt haben mit Trost und Trauer. Und ich freue mich darauf, dass sie ihren Trost uns weitergeben heute. Bevor wir da aber zuhören, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, das Gehörte vor Gott zu bewegen. Vielleicht erinnert ihr euch an einen Menschen, den ihr vermisst. Vielleicht ein Weg, der gerade im Nebel ist, oder an jemand, der heute Trost braucht. Also während wir jetzt auf die Musik hören, lade ich euch ein, still zu werden und Gott das hinzuhalten, was euch bewegt.